Wir starten in dieser Woche mit einer News, die man wahrscheinlich nur mitgekriegt hat, wenn man wirklich ganz tief im Politikgame drin ist, weil offenbar ist am Sonntag eine sogenannte Bundestagswahl.
Nein. Wir haben in den letzten Wochen mehrere Sonderfolgen veröffentlicht mit allen wichtigen Infos drin. Heute gucken wir aber nochmal spezieller aufs strategische Wählen. Da gibt es durch die Wahlrechtsreform der letzten Jahre nämlich eine wichtige Änderung.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Julika Kott. Diese Woche sprechen wir unter anderem über die Bedrohungslage durch Russland und was das jetzt für die EU bzw. für andere europäische Länder bedeuten könnte. Und wie jede Woche gefühlt sprechen wir auch über Trump, der diese Woche den ukrainischen Präsidenten Zelensky einfach mal als Diktator bezeichnet hat. Wir haben aber auch noch schönere Themen dabei. Zum Beispiel sprechen wir über Birkenstocks und über die Band Kölscher Candela.
Ja, und es gibt zwei längere Interviews, die wirklich echt spannend sind. Wir haben sie nämlich vorher schon geführt, bevor wir das jetzt hier aufzeichnen. Und die sind wirklich sehr interessant zu hören. Und wir weisen natürlich jetzt auch hier nochmal drauf hin, wenn ihr die Folge hört, bevor ihr wählen wart, dann lohnt es sich sehr, die beiden Sonderfolgen aus dieser Woche auch nochmal zu hören. Nämlich einmal, was die Parteien für junge Wähler planen. Und es gab wieder unsere fast schon traditionsreiche Folge, wo der Wahl-O-Mat einmal durchgespielt wird und über jede These alle wichtigen Infos gegeben werden, damit ihr da bei jeder These auch wirklich euch selbst nochmal up-to-date bringen könnt, welche Meinung ihr da vielleicht habt. Weil manchmal ist ja dieser Wahl-O-Mat auch einfach ein bisschen overwhelming, dass man da gar nicht weiß, warum sollte man jetzt das eine oder das andere gut finden. Und ja, manchmal hilft es ja dann nochmal die Einordnung zu den einzelnen politischen Themen zu kriegen. Und das können wir euch sehr empfehlen, diese Folge zu hören.
Ja.
Eigentlich auch nach der Wahl. Eigentlich könnt ihr die immer hören, weil das ja wirklich auch einfach interessante Themen sind mit den ganzen Argumenten.
Und damit starten wir auch in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Auf dem ersten Platz liegt ein Post zur Wahl der unter 18-Jährigen. Man hätte es ja fast nach der vorletzten Folge von uns schon denken können. Ich war nicht so überrascht, weil die Linke ja auf TikTok so erfolgreich ist, ist sie auch tatsächlich bei unter 18-Jährigen sehr erfolgreich. Sie ist tatsächlich die stärkste Kraft geworden in dieser U18-Wahl mit knapp 21%. Auf Platz 2 kommt die SPD mit 18%, dann Union und AfD mit 16%. Die Grünen danach mit 13% und FDP und BSW, die würden nicht in einen potenziellen U18-Bundestag kommen, weil sie unter der 5%-Hürde fallen würden. Natürlich gibt es keinen U18-Bundestag, aber so rein von der Idee her.
Das ist schon echt eine krasse Verschiebung im Vergleich zu 2021. Da gab es nämlich die letzte U18-Wahl. Da hat die Linke nur knapp 8% bekommen. Also die haben jetzt ihr Ergebnis mehr als verdoppelt. Die AfD aber auch. Und das passt, wie du gerade gesagt hast, ganz gut zu dem Thema, worüber wir vor 2 Wochen mit der Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedel gesprochen haben. Die hat uns nämlich erzählt, wie der Bundestagswahlkampf auf Social Media gerade läuft. Und sie meinte, aktuell kriegen es halt vor allem die Linke und die AfD hin, junge Leute auf TikTok zu erreichen. Zum Beispiel die Bundestagsrede von Heidi Reicheneck von der Linken nach der gemeinsamen Abstimmung von CDU und AfD zum Migrationsgesetz bzw. zum Antrag auf Migrationsverschärfung. Die hat inzwischen um die 30 Millionen Views auf TikTok, also wirklich sehr, sehr viele.
Voll. Wobei man da auch vorsichtig sein muss. Ich glaube, die Tagesschau hat getitelt, dass die Jugendwelt links oder so. Es sind halt immer noch trotzdem 21%.
Ja, genau.
Und vor allem,
auf jeden
was ich interessant
Fall.
Fand, war, dass das ja geografisch total unterschiedlich ist. Also, dass man ganz klar sehen kann, im Osten wird halt, also ist die AfD halt die stärkste Partei bei den unter 18-Jährigen.
Und mit wirklich 40% fast.
Voll.
Also wirklich die krasseste, stärkste Partei. Nicht
genau.
Nur mit 20%.
Im Süden ist es halt die Union, also Bayern CSU und Baden-Württemberg CDU und in den anderen Bundesländern, also Westen und Norden, da teilt sich so zwischen SPD und den Linken auf, was irgendwie interessant ist. Wichtig zu sagen ist dabei, ist, dass es halt nur eine Befragung ist, also diese U18-Wahl, die ist nicht repräsentativ, da machen 160 Kinder und Jugendliche, haben da eben abgestimmt, was viel klingt und es ist auch viel, aber wenn man es mal mit der Gesamtzahl der unter 18-Jährigen in Deutschland vergleichen würde, ist das eine Wahlbeteiligung von gerade mal gut 1%. Also es ist auf jeden Fall, das sind jetzt keine gesicherten Zahlen oder sonst irgendwas, die kriegen wir erst am Sonntag, wer so alles gewählt hat.
Auf Platz 2 haben wir eine Studie, in der geht es darum, dass die Gen Z mehr arbeitet als junge Leute früher. Genauer gesagt sind das die 20- bis 24-Jährigen. Von denen gehen mehr als 3/4 arbeiten, entweder in Vollzeit oder in Teilzeit. Das hat das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rausgefunden.
Genau, und die schreiben in ihrer Studie so sinngemäß, ihr seid weniger faul als gedacht, beziehungsweise sie formulieren es dann so, dass die Ergebnisse den gängigen Klischees zur mangelnden Arbeitsbereitschaft der Generation Z widersprechen würden. Die haben diese Studie vor 10 Jahren schon mal gemacht und damals haben nur 70% der Anfang 20-Jährigen gearbeitet, also ungefähr 5 Prozentpunkte weniger als heute.
Die Studie, die hat auch gleich eine Erklärung parat. Dieser Anstieg, der kommt vor allem daher, dass viel mehr Studis jetzt einen Nebenjob machen als noch 2015. Aktuell sind es mehr als die Hälfte. Und vor 10 Jahren waren es halt erst ein gutes Drittel. Wenn man dran denkt, wie teuer zum Beispiel ein WG-Zimmer ist oder geworden ist, dann macht das ja auch einfach voll Sinn.
Genau, und das ist auch so die Stimmung in den Kommentaren auf Instagram unter dem Tagesschau-Post. Da sagen die Leute halt, dass es eher was mit der Inflation zu tun hat und jetzt nicht irgendwie mit dem besonderen Fleiß der Gen Z oder so. Ein Kommentar ist zum Beispiel, liegt wahrscheinlich daran, dass Essen oder Feiern gehen pro Monat fast so viel kostet wie damals ein Kleinwagen. Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Auf Platz 3 geht es um die Demos gegen rechts, die auch diese Woche weitergegangen sind, wenn auch deutlich kleiner als in den Wochen davor. Mehrere tausend Leute haben am Wochenende zum Beispiel in Düsseldorf gegen die AfD demonstriert. Laut der Polizei sind es um die 13.000 Leute gewesen. Und am selben Tag gab es in Düsseldorf auch noch 2 Demos der AfD, zum Beispiel zum Thema Remigration schafft Wohnraum. Bei beiden waren die Gegendemos aber größer als die AfD-Demos selbst. Zum Beispiel bei der einen waren es 80 gegen 1.000 Teilnehmende.
Auf Platz 4 geht es um eine mögliche Spendenaffäre bei der AfD. Jetzt in den letzten Tagen vor der Wahl, da wird der Wahlkampf ja nochmal richtig angeheizt und super viel Werbung geschaltet und auch noch mehr Plakate aufgehängt. Diese Werbung, die finanzieren sich die Parteien unter anderem durch Spenden und die AfD, die hat vor einem Monat ungefähr eine ganz besonders große Spende bekommen, mehr als 2 Millionen Euro. Der Spiegel und der österreichische Standard, die berichten jetzt, dass die Spende möglicherweise nicht von der Person kommt, die auch das Geld überwiesen hat. Und deswegen gibt es jetzt Ermittlungen.
Genau, die AfD, die hatte nämlich angegeben, dass diese Großspende von einem Ex-Politiker der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich kommen würde, nämlich dem Gerhard Dingler. Dem wird jetzt vorgeworfen, dass er aber nur als Strohmann agiert haben soll und dass in Wahrheit eigentlich ein anderer hinter der Spende steckt. Und zwar ein deutscher Immobilienmogul aus Duisburg, Henning Kohnle nämlich. Dieser Immobilienmogul, der soll Dingler diese Summe überwiesen haben als Schenkung für ein Immobilienprojekt. Und kurz danach soll Dingler dann einen Großteil des Betrags an eine Plakatwerbefirma in Köln geschickt haben. Und dadurch sind dann nochmal über 6.000 Plakate für die AfD in Deutschland finanziert und aufgestellt worden.
Ja, und jetzt wird ermittelt, weil diese Strohmannspenden in Deutschland, die sind eigentlich verboten. In Deutschland muss jede Spende über 35.000 Euro direkt gemeldet werden und die spendende Person auch öffentlich gemacht werden. Das hat die AfD jetzt auch gemacht, also daran liegt es jetzt nicht, aber die Partei sagt, für sie gab es bisher einfach keinen Hinweis darauf, dass das eine Strohmannspende gewesen sein könnte. Sollte sich dieser Verdacht jetzt aber bestätigen, droht der AfD aber eine Strafe wegen illegaler Parteienfinanzierung und die liegt laut Gesetz bei der dreifachen Spende, also das wären jetzt einfach 7 Millionen Euro. Auf Platz 5 geht es um eine Frau, die in einem fliegenden Flugzeug ein Baby bekommen hat. Der Flug, der ging von Dakar, also das ist die Hauptstadt vom Senegal, nach Brüssel. Kurz nachdem der Flieger gestartet ist, hat die Frau plötzlich Schmerzen bekommen. Der Pilot hat das Flugzeug auch schon umgedreht, aber es ging dann einfach so super schnell. Die Fruchtblase ist geplatzt und dann kam auch schon das Kind. Die Frau hat dann einfach das Kind ohne Schmerzmittel und so einfach auf dem Boden vom Flugzeug entbunden. Sie war aber zum Glück nicht komplett alleine, weil da waren durch Zufall eine Krankenschwester und ein Arzt an Bord. Den beiden geht's aber gut. Das Baby heißt Fanta, das ist ein kleines Mädchen. Und in den Kommentaren aller Tagesschau hab's natürlich total viele Getränkewitze. Aber Fanta ist tatsächlich ein mega häufiger Name in Westafrika. Ich hatte auch Freundinnen, die Fanta hießen. Und es heißt in Guinea halt sowas wie wunderschöner Tag. Und das haben dann aber auch viele Leute nochmal kommentiert und quasi richtig gestellt in den Kommentaren.
Ja. Fanta ist auch eigentlich ein schönes Wort, so rein vom Klang
voll,
her, finde ich. Finde ich als Namen auch schön. Und ehrlicherweise, mich wundert es voll, dass es so eine eigene Meldung ist, weil ich hätte gedacht, dass das häufiger passiert, dass so Kinder auch mal in einem Flugzeug geboren werden, weil ich meine, man kann es ja jetzt nicht so kontrollieren. Und gut, als hochschwangere Person geht man vielleicht nicht so oft in Flugzeuge auf längere Reisen, aber ich weiß nicht, mich wundert es, dass das so eine richtige Meldung ist.
Das ist, glaube ich, auch so viral gegangen, weil einfach es so ein tolles Foto gibt, wo halt die eine Flugbegleiterin das Baby so arm hält und so lächelt und die Mama hinten liegt und so und sich ausruht. Also ich glaube, das ist einfach nochmal so festgehalten worden durch dieses Foto und deswegen auch einfach deutlich mehr drüber gesprochen. So. Und wir starten rein mit unserem wöchentlichen Wahlkampf-Update. Ja, morgen wird ja gewählt und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Leo. Ich habe mich einfach extremst schwer getan mit der Entscheidung. Unter anderem, weil ich so hin und her gerissen war, so zwischen so, was sind meine politischen Vorlieben und wie kann ich aber strategisch denken beim Wählen. Und da ich mich jetzt persönlich mit dem strategischen Wählen auseinandersetzen wollte und musste, habe ich gedacht, besprechen wir das doch hier gleich im Podcast.
Ja, ich glaube, so Gedanken machen sich ja viele vor der Wahl. Ich denke da auch immer so drüber nach, weil, ja, was heißt strategisches Wählen überhaupt? Das heißt, dass man nicht einfach nur guckt, welche Partei überzeugt mich am meisten, die wähle ich dann, sondern dass man eben zum Beispiel auch auf Umfragen guckt und dann eine Entscheidung trifft. Lohnt sich das zum Beispiel eine Partei zu wählen, wenn sie gar nicht über die 5%-Hürde kommen würde, laut diesen Umfragen? Oder will ich vielleicht eine bestimmte Koalition stärken oder eine bestimmte Koalition verhindern und will dann lieber eine Partei, die dazu passen würde, auch wenn es eigentlich eine andere Partei gäbe, die ich noch besser fände? Und dann gibt es ja auch noch eben diese Frage, wen wähle ich mit der Erststimme, wen wähle ich mit der Zweitstimme? Nochmal zur Erinnerung, die Erststimme ist die Stimme, mit der man einen Kandidaten wählt aus dem Wahlkreis und die Zweitstimme ist eben die, die entscheidet, in welchem Verhältnis die Parteien im Bundestag sitzen werden. Und auch da kann man sich ja strategisch überlegen, nimmt man da dieselbe Partei, nimmt man da unterschiedliche Parteien? Und ich habe zum Beispiel mit jemandem geredet, der überlegt, mit der Zweitstimme FDP zu wählen und mit der Erststimme Die Linke, was eine wilde Mischung ist.
Sehr wilde Mischung, ja. Wir gehen auf jeden Fall mal die gängigsten Argumente durch. Also das erste Beispiel ist, wie du auch gerade schon angesprochen hast, deine Lieblingspartei, das ist eine kleine Partei und die hat wegen der 5%-Hürde keine Chance, in den Bundestag zu kommen. Dann könntest du ja so ein bisschen das Gefühl haben, dass du deine Stimme verschenkst und deswegen entscheiden sich dann manche, ihre Stimme lieber einer Partei beziehungsweise einem oder einer Kandidatin zu geben, der oder die ähnliche Inhalte hat, aber eben bessere Aussichten, in den Bundestag zu kommen. Durch strategisches Wählen kann man auch versuchen, seine Stimme so zu vergeben, dass für seine Lieblingspartei eine möglichst gute Koalition rauskommt. Also um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, wenn zum Beispiel CDU-Sympathisantinnen stattdessen die FDP wählen, einfach um der FDP zu helfen, über die 5%-Hürde zu kommen, damit sie dann auch eine Koalition mit der CDU bilden kann. Und das nennt man dann eine Leihstimme.
Genauso wirbt ja die FDP mittlerweile offen damit, dass man sie lieber wählen soll, um zum Beispiel Schwarz-Grün zu verhindern, weil wenn die CDU zu stark werden würde, ist dann ihre Theorie, dann würde es dadurch wahrscheinlicher werden, dass eine schwarz-grüne Koalition passen könnte und das wollen ja manche verhindern. Und eigentlich alle Parteien machen gerade so strategische Ansagen auch. Die Grünen haben ja diese Woche auch nochmal ein Video veröffentlicht mit Annalena Baerbock, die sagt, wenn ihr die Linke wählt, dann schwächt ihr damit die Regierungsoptionen für die Mitte und die wollen ja gar nicht an die Macht kommen und so. Also es ist gerade ein wildes strategisches Hin- und Hergespiele. Ja, und dann gibt es eben noch diese zweite Option, nämlich, dass man die Erststimme strategisch einsetzt, um Kandidatinnen und Parteien die Chance auf ein Direktmandat zu geben oder zu blockieren vielleicht auch. Auch das gibt es hier bei mir im Wahlkreis in Leipzig, wird da sehr viel drum gebuhlt um die Erststimme von der Linken und aber auch von den Grünen und aber auch von der AfD, die gerne dieses Direktmandat hätten. Das sieht man gerade viel auf Social Media, diese Debatten um die Erststimme. Bei den Landtagswahlen in Sachsen, da gab es letztes Jahr zum Beispiel Aufrufe, um manche Wahlkreise in Leipzig für die CDU zu wählen, damit man eben verhindert, dass die AfD einen Wahlkreis gewinnt.
Ja, das kenne ich zum Beispiel aus Frankreich. Also da gibt es ja keine Erst- und keine Zweitstimme und da hat man quasi immer nur die Wahl zwischen zwei oder hat ein paar Kandidaten in dem Wahlkreis und es war jetzt bei den Wahlen im Juni, bei den Parlamentswahlen so, dass halt ganz viele sich halt alliiert haben, die Parteien auch einfach auf Bundesebene sich alliiert haben und gesagt haben, Leute, wählt immer der Kandidat oder die Kandidatin, die in dem Wahlkreis die besten Chancen haben, um zu verhindern, dass der RN, also der Rassemblement National, diesen Wahlkreis dann kriegt, ja. Das mit der Erststimme strategisch zu wählen, das habe ich auch zum Beispiel für mich angewendet. Also ich habe halt einfach mal geschaut, welche Partei bei den letzten Wahlen in meinem Wahlkreis gewonnen hat und die ist jetzt nicht mein Favorite so, aber ich kann damit leben, für die zu wählen. Und deswegen würde ich der halt wahrscheinlich dann meine Erststimme geben. Es gibt auch so Tools wie zum Beispiel vom Meinungsforschungsinstitut YouGov, die schätzen wollen, wie in den einzelnen Wahlkreisen gewählt wird. Die habe ich mir auch angeschaut und habe gedacht, ah, vielleicht hilft mir das irgendwie, da irgendwie mehr Klarheit zu kriegen. Aber das sind einfach keine repräsentativen Daten. Das sind einfach nur sehr grobe Schätzungen und deswegen sind die auch nicht unbedingt seriös. Also da raten auch schon Leute davon ab, die zu nutzen, um so eine Wahlentscheidung zu treffen.
Jo, und wenn wir bei der Erststimme gerade sind, müssen wir auch noch auf die Wahlrechtsreform zu sprechen kommen. Es gibt nämlich ein paar neue Regeln bei der Bundestagswahl. Grund ist vor allem, dass der Bundestag in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden ist. Irgendwann ist er auch einfach so groß geworden. Also der letzte war ja der größte, den es jemals gab und eines der größten Parlamente der Welt. Und das wollte man eben verhindern, dass es immer größer wird, weil es ja auch ineffizient und teuer ist am Ende, wenn da so viele Leute sitzen. Und diese Wahlrechtsreform sollte das jetzt eben ändern. Und wir haben bei Professor Dr. Lukas Stötzer mal nachgefragt, was diese Wahlrechtsreform jetzt eigentlich fürs strategische Wählen bei der Bundestagswahl bedeutet. Er ist nämlich Politikwissenschaftler an der Uni Witten-Herdecke.
Mit der Wahlrechtsreform sind strategische Überlegungen bezüglich der Erststimme noch etwas komplizierter. Es gilt nämlich die Zweitstimmendeckung. Diese besagt, dass eine Partei nur so viele Direktmandate erhält, wie ihre nach Zweitstimmen in einem Bundesland zustehen. Gewinnt die CSU beispielsweise alle 47 bayerischen Direktmandate, erhält aber über die Zweitstimme nur 44 Mandate, dann sind 3 Direktmandate nicht gedeckt. Nach der Wahlrechtsreform sind das dann die 3 Wahlkreise, in denen die CSU-Kandidaten das schwächste Erststimmenergebnis erhalten haben. In der bevorstehenden Wahl könnte das beispielsweise München Süd oder München Ost sein. Wahlkreise also, in denen die CSU zwar gewinnen könnte, aber mit relativ schlechtem Ergebnis. Das macht strategisches Wählen mit der Erststimme tatsächlich noch ein bisschen komplizierter. Es könnte sein, dass man strategischen Kandidaten im Wahlkreis unterstützt, dieser aber trotzdem nicht ins Parlament einzieht, weil die Erststimmen nicht gedeckt sind. Die Zweitstimmendeckung macht strategisches Wählen mit der Erststimme also weniger sinnvoll.
Also beim strategischen Wählen, da gibt es echt super viel zu beachten und es ist auch total abhängig vom jeweiligen Wahlkreis, ob es sinnig ist oder nicht. Und ja, Professor Stötzer hat noch einen wichtigen Punkt gemacht.
Nicht nur die Überlegungen für strategisches Wählen sind kompliziert, die Koordination unter Wählenden sind es auch. Es müssen genügend Personen die gleiche Überlegung anstellen, damit strategisches Wählen funktioniert. Deswegen strategisches Wählen nicht immer einfach und nicht immer sinnvoll.
Genau, und das finde ich eine wichtige Anmerkung, weil wenn man zu viel strategisch nachdenkt, glaube ich, und ein bisschen darüber vergisst, welche Interessen man selber vielleicht hat oder welche Interessen man selber für das Land am besten findet oder wie man irgendwie sich eine Zukunft vorstellen kann oder so. Also wenn man einfach so wirklich die politischen Inhalte darüber vergisst, dann wird es auch ganz kritisch irgendwann. Deswegen, ja, und es gibt ja auch ganz viele Gegenargumente, auch mit dieser, ob eine Partei über die 5%-Hürde kommt, weil wenn alle so denken würden, dann würde ja nie eine neue Partei irgendwie in den Bundestag kommen. Man muss für sich selber immer abwägen, will man überhaupt so sehr strategisch denken oder will man vielleicht auch einfach die Partei, die man halt einfach am besten findet, wählen. Vielleicht ist das ja auch nicht schlecht.
Ich würde mal sagen, so ein bisschen so eine Mischung aus Bauchgefühl, Information und Strategie.
Voll. Und jeder muss, glaube ich, selber entscheiden, nach welchen Kriterien man wählt, so, oder? Also ich meine, das ist halt am Ende, keine Ahnung, ob man den Wahlomat macht und einfach das Ergebnis nimmt, kann man halt machen. Man kann es machen, Bauchgefühl machen, man kann alle möglichen Infos zusammensammeln und versuchen, da irgendwie das Beste rauszuziehen. Man kann auch würfeln, so theoretisch alles. Also wirklich, das würden wir euch allerdings nicht empfehlen. Und haben wirklich, glaube ich, viele Angebote.
Nein, bitte nicht nachmachen.
Angebote, um euch gut zu informieren. Auf der Funk-Insta-Seite, da haben wir am Montag eine Karte gepostet, wie die unter 18-Jährigen wählen würden und welche Parteien in einzelnen Bundesländern laut dieser Jugendwahl die stärkste Partei werden würde. Und auch wenn das Ergebnis nicht repräsentativ ist, eine Sache wird da schon sehr deutlich. Und zwar, dass im Süden die Union sehr stark ist, im Westen und Norden Deutschlands die SPD und die Linke und alle ostdeutschen Bundesländer außer Berlin sind blau auf dieser Karte. Die AfD ist dann nämlich mit Abstand die beliebteste Partei.
Ja, und nach jeder Wahl, da wird mittlerweile fast routinemäßig gefragt, warum ist die AfD denn im Osten so stark? Wir haben uns mal die Wahlprogramme angeschaut und bei der CDU und AfD wird der Osten einfach gar nicht erwähnt. Die SPD, Grünen und FDP so ein bisschen. Beim BSW gibt es immerhin einen ganzen Absatz zu Ostdeutschland. Nur die Linke hat dazu wirklich ein ganzes eigenes Kapitel. Und auch wenn die ostdeutschen Bundesländer für mich also schon immer zu Deutschland gehört haben und ich gar nicht da wegdenken kann, sieht man halt heute schon noch messbare, teilweise auch strukturelle Unterschiede zu Westdeutschland.
Und ich glaube, alle Leute in Ostdeutschland selber, also ich sitze hier auch in Leipzig, die spüren das mehr als die Leute in Westdeutschland, die immer das schnell sagen, ah, ist doch alles ein Land, bla bla. Aber wir wollen uns das mal ein bisschen intensiver nochmal einordnen lassen, woran das eigentlich liegt, dass die jungen Menschen in Ostdeutschland offenbar anders wählen. Und jemand, der da bestens Bescheid weiß, ist Don Pablo Mulemba, der ist Journalist und macht den Podcast Springerstiefel zusammen mit Hendrik Bolz. Die haben dazu eine Spezialfolge gemacht zur Bundestagswahl und da eben mit ErstwählerInnen aus Ostdeutschland gesprochen. Hi, Pablo.
Hi.
Hi. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja selbst in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen und für eure Spezialfolge zu den Wahlen hast du auch nochmal mit jungen Leuten gesprochen, die in Ostdeutschland leben und sich teilweise eben sehr stark mit Ostdeutschland identifizieren und jetzt eben zum ersten Mal wählen werden. Wie schauen denn diese Leute auf die Wahlen?
Ist, ich glaube, unterschiedlich. Da kann man das jetzt nicht so einfach pauschalisieren. Also ich meine, auch wenn da jetzt eine Partei die meisten Stimmanteile bekommen hat, hat ja trotzdem der Großteil nicht ihre Stimme dieser Partei gegeben. Und das wird halt oftmals aufgeklammert. Und deshalb darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass die jungen Leute natürlich alle unterschiedlich auf die Wahl schauen. Alle haben ihre eigenen Sorgen. Allerdings gibt es dann doch immer wieder Sorgen, die halt so parteienübergreifend irgendwie alle mit sich tragen. Und das ist oftmals verbunden mit wirtschaftlichen Ängsten, gerade was so die Zukunft anbelangt. Kriege ich noch einen Ausbildungsplatz hier in meiner Region, wenn die Infrastruktur zurückgebaut wird? Also ganz witzig ist es eigentlich, wenn, also Henrik, mein Kollege, der in Leipzig die Reportage gemacht hat, in Leipzig-Grünau, was ja auch ein sogenannter Brennpunkt ist, was eigentlich, glaube ich, nicht so schön ist, wenn man dort in Leipzig-Grünau wohnt und alle Leute über deinen Bezirk sprechen, als wäre es halt ein Brennpunkt. Aber das war halt, gerade zu DDR-Zeiten war das halt ein florierender Bezirk. Dann nach der Wende wurde da extrem viel zurückgebaut, Leute sind weggezogen. Und auch mit dem Wegzug ging dann natürlich auch der Rückbau der Infrastruktur einher. Und das kriegst du ja alles mit als junger Mensch, wenn du merkst, hier sind immer weniger Angebote, hier schließen Kaufhallen, hier machen immer mehr Ärzte, machen ja auch dich. Du musst irgendwie jetzt, um einen Ausbildungsberuf zu bekommen, vielleicht in den weiter entfernteren Stadtteil, okay, Leipzig ist jetzt vielleicht das schlechtere Beispiel dafür, ist ja auch immer noch eine Großstadt, aber gerade auch solche sozialen Fragen, also was ist mit meiner Zukunft, kriege ich einen Ausbildungsplatz, kann ich mir meine Miete noch leisten oder also reicht mein Lohn noch, dass ich mir halt Essen, dass ich mir mein Leben finanzieren kann und das sind, glaube ich, so Sorgen, die halt parteienübergreifend bei allen jungen Menschen halt in eine Kerbe schlagen.
Nichts gegen Brennpunkte. Ich bin auch aus Frankfurt-Sossenheim, Westen von Frankfurt, Stadtrand und absolutes Brennpunktgebiet, wie man es immer so schön sagt.
Ich auch.
Nichts gegen Brennpunkte.
Brennpunkte, Beste.
Ich bin auch aus dem Brennpunkt, aber in Paris.
Schau doch Brennpunkt.
Yay.
Aber ist es dann, also verstehe ich dich richtig, die meisten, mit denen ihr da geredet habt, die haben vor allem, ihr habt ja über Probleme und so geredet auch, haben dann eher so wirtschaftliche Themen nach vorne gestellt?
Ja, viele haben sich halt Sorgen darüber gemacht, wie sie halt wie sie halt ihr Leben finanzieren können. Also ich glaube, das war schon mit einer der drängendsten Fragen. Dann hat natürlich auch Ängste vor weiteren Krisen. Also ich meine, in den letzten paar Jahren sind immer mehr Kriege ausgebrochen. Dazu sind natürlich auch die Zahlen der Geflüchteten gestiegen. Und das hat sich halt auch eine, was für mich so mit dem bleibendsten Eindruck gemacht hat, war halt so dieser ausbreitende Hass in der Gesellschaft, dass so jeder gegen jeden irgendwie agiert, dass so eine Ellenbogen-Raus-Mentalität ist und irgendwie hat man dann doch bei allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, so den Wunsch gehört, ey, lass mal jetzt hier wieder zusammenreißen und ein Stück zusammenrutschen. Aha. Und irgendwie, also haben sich jetzt genug Leute aufgeregt, lass mal jetzt hier wieder zusammen irgendwie anpacken und zusammen irgendwie was verändern, weil das hält ja keiner aus. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so schön, wenn du halt nachts Angst hast, aus dem Haus zu gehen oder nachts Angst aus was weiß ich was für Gründen. Also ich glaube, das war so der Wunsch von allen, dass Leute wieder mit weniger Angst dort leben können, wo sie leben. Und
voll schön, voll positiv.
Ja, voll. Und das war auch so voll das Überraschende bei dieser Reportage, womit ich ja gar nicht gerechnet habe. Ich dachte so, jo, also wäre ich jetzt 18 oder 19, hätte gar keinen Bock. Aber dann habe ich mit dem, vor allem auch mit dem jungen Rapper Yasin aus Lutherstadt-Wittenberg, der am Ende auch voll hoffnungsvoll war. Und da dachte ich mir halt auch so, ja, also was anderes, was bleibt denn noch sonst übrig? Mhm. Resignation und jetzt nicht zu handeln oder aufzugeben, wäre halt verantwortungslos den Mitmenschen gegenüber, aber auch nachfolgenden Generationen gegenüber. Und ich glaube, dessen muss man sich immer wieder bewusst sein, dass man auch eine gewisse Verantwortung für seine Mitmenschen trägt.
Lass uns mal zu den Bundestagswahlen zurückkommen. Du hast ja viele von ihren Wünschen und ihren Hoffnungen irgendwie schon angesprochen. Fühlen die sich aber auch von der Politik abgeholt? Also haben die den Eindruck, dass die PolitikerInnen vor Ort oder in Berlin sich für ihre Interessen einsetzen?
Also mein Eindruck war jetzt nicht so, dass die jungen Leute das Gefühl hatten, dass sich die Parteien vor allem für die Themen und Interessen der jungen Menschen einsetzen. Also wir müssen ja nur mal einen nüchternen Blick auf den Wahlkampf der letzten Wochen wagen. Wie oft ging es um junge Menschen? Hm. Eigentlich fast gar nicht, nee. Was eigentlich ein bisschen absurd ist, wenn man an das Sprichwort denkt, dass die Kinder so die Zukunft sind und Kinder irgendwie gar nicht zur Sprache kamen und die Jugend gar nicht zur Sprache kam. Wie können wir den jungen Menschen helfen? Gerade nach Corona, also was den jungen Menschen irgendwie in den letzten Jahren zugemutet wurde, ist halt eigentlich, grenzt schon fast so an Comedy. Also ich meine, während Corona hat sich ja keiner für junge Menschen interessiert. Da wurde gar nicht drauf geachtet, haben diese Lockdowns, was hat dieses Homeschooling, was hat diese Isolation für Auswirkungen auf die jungen Menschen? Dann ist Corona vorbei und dann wird auf einmal diese Debatte angestoßen. Eigentlich unnötig eine Debatte angestoßen. Okay, wie können Kinder jetzt ihrer Pflicht nachkommen und irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben? Also ich glaube, da hat jeder so seine, also ich kann mich auch noch erinnern, ich war auch noch so, ja, so im Gesellschaftsjahr ist ja gar nichts verkehrt. Und dann irgendwann ist mir dann auch nach Gesprächen mit Freunden aufgefallen, total die beschissene Idee, Alter, die haben die letzten Jahre, wurde von den Kindern nur abverlangt und jetzt ist Corona vorbei und jetzt will man wieder was von denen abverlangen und zwar ein Wehrjahr oder ein Gesellschaftsjahr und in den letzten Jahren kam einfach nichts an die Jugend zurück und das ist halt echt... Das können sich eigentlich alle Parteien auf die Fahnen schreiben. Und deshalb sind jetzt eigentlich auch die, jetzt bei der Wahl, die Parteien am Zug. Also der Ball liegt bei denen, die müssen halt ein politisches Angebot formulieren und nach der Wahl halt auch ihre Versprechen oder ihr Handeln umsetzen. Und daran werden sie ja doch gemessen.
Ja, aber das ist ein hervorragender Moment, um einmal auf unsere Sonderfolge zu teasen, wo wir genau geguckt haben, welche Parteien was eigentlich für junge Leute gezielt anbieten oder was sie in ihrem Wahlprogramm geschrieben haben. Lass nochmal über die Region selber sprechen, so Ostdeutschland. Ich meine, wir reden hier gefühlt routinemäßig nach jeder Wahl einmal über Ostdeutschland, habe ich so das Gefühl, weil dann doch wieder alle so aufwachen und merken, oh, das mit diesem deutsche Einheit, das scheint gar nicht so ein krasses Ding zu sein, wenn man wirklich auf jeder Karte irgendwie sehen kann, es gibt einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland an ganz vielen Metriken, was immer man sich anguckt. So. Wie ist denn da das Gefühl, wenn du mit Leuten in Ostdeutschland sprichst? Ist da wirklich so dieses zweigeteilte, wir sind ein anderes Teil von Deutschland oder so, weil das ist ja das, was so in irgendwelchen Studien rauskommt, dass es dieses Gefühl gibt von, wir sind ein bisschen das abgehängte Deutschland, oder?
Ja, also es ist ja auch völlig normal, also das hatte ich ja auch, also ich bin jetzt auch nicht kein DDR-Kind, ich bin 95 geboren, eigentlich auch 6 Jahre nach Mauerfall. Und eigentlich hätte ich ja auch annehmen können, ich müsste eigentlich in einem einheitlichen Deutschland aufgewachsen werden. Aber meinen Schulbüchern oder keine Ahnung, wenn wir beim Berufsinformationszentrum da waren, vom Arbeitsamt in der 9. Klasse, wo man sich so informiert, was für Ausbildungsberufe man angeht, da ist noch so eine Tabelle, so viel verdienst du in Westdeutschland, so verdienst du in Ostdeutschland. Und das kriegen wir halt als 14-Jährige, kriegen wir es halt gespiegelt und gezeigt, keine Ahnung warum, aber im Westdeutschland verdiene ich 300 Euro mehr meine Ausbildung. Dann kriege ich von meiner Oma gesagt, irgendwie ihre Freundin irgendwie aus dem Westen, die genau denselben Job gemacht hat, genauso lange gearbeitet hat, kriegt irgendwie 800 Euro mehr Rente oder Wenn man sich allein mal anschaut, das ist mir dann auch aufgefallen, als ich dann an die Uni gekommen bin, wie viele Leute aus meiner Uni damals irgendwie, da hatten mehrere Leute innerhalb der Familie irgendwie so Eigentum. Und mit Eigentum meine ich halt so nicht ein Auto, sondern halt ein Haus, eine Wohnung oder so. Und man muss sich einfach nur anschauen, wie viel des Wohneigentums oder des Landeigentums im Osten in westdeutscher Hand ist.
Das ist tatsächlich auch, was merke ich hier, seit ich jetzt hierher gezogen bin, ist ja erst seit einem halben Jahr bin ich in Leipzig. Und Leipzig ist ja wirklich auch nicht, der Osten ist ja wirklich die linkste Stadt wahrscheinlich in Deutschland. Und selbst hier, wenn ich, also weiß ich, ich habe letztens zum Beispiel von meiner Schule geredet, wir hatten so eine Sternwarte in Frankfurt an der Schule da drauf. Und da war so richtig die Reaktion von meinem Mitbewohner, der meinte so, Westdeutschland. Und da habe ich so richtig nochmal gemerkt, ja, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so ein Ding, was man halt in Frankfurt dann hat, weil die EU da schön die Fördertöpfe aufgemacht hat oder so. Ja. Und dass es da halt wirklich auch an solchen kleinen Sachen einfach so Unterschiede gibt. Mhm.
Also ich glaube, das ist auch irgendwie in gewisser Art und Weise notwendig. Und ich habe das ja dann auch bei dem Interviewpartner, also dem Kollegen, den ich interviewt habe, den Yasin, bei dem habe ich auch gemerkt, dass er meinte, also ich fühle mich hier wohl, ich ziehe nicht weg. Und ich glaube, also das hat mich in erster Linie erstmal richtig froh gemacht zu sehen, dass es da noch irgendwie eine Selbstverständlichkeit von Zugehörigkeit gibt, dass es dieses Selbstverständnis gibt, na klar gehöre ich hierhin. Also das hat gar niemand in Frage zu stellen. Ich bin Ostdeutsch, weil das Ding ist, in den Jahren zuvor, in den, weiß ich, 10, 20 Jahre zuvor, als ich noch ein kleines Kind war, da waren, glaube ich, noch so die Anteile an Mensch- und Migrationsgeschichte noch viel, viel geringer. Und ich glaube, man muss einfach nur bei Google Bilder eingeben, Ostdeutschland, was einem da für Bilder vorgeschlagen werden. Und es sind halt meistens Bilder, die so mit menschenfeindlicher Symbolik konnotiert sind. Und es wäre ja auch schön, wenn dieses Narrativ vom Osten, der Osten ist rechts, arbeitslos, asozial, ungebildet und so, wenn dieses Bild halt irgendwie auch von anderen Leuten verändert werden kann, dass junge Leute heute sagen, ey, ich bin Osten, ich bin queer, ich bin migrantisch, ich mag Punkmusik und natürlich bin ich ostdeutsch. Das sorgt natürlich auch nach und nach für ein anderes Bild vom Osten. Also es hat natürlich auch immer ein bisschen damit was zu tun, was man so in den Medien wiedergespiegelt bekommt. Und da trägt, glaube ich, so diese Skandalberichterstattung auch irgendwie eine gewisse Art von Verantwortung, dass halt Kamerateams irgendwie immer nur nach Riesa oder nach Leipzig fahren, wenn es da irgendwie einen Neonazi-Aufmarsch gab. Für andere Anlässe halt eben halt nicht so sehr. Oder wenn da irgendwelche kulturellen Events sind, wo bleibt da die öffentliche Aufmerksamkeit?
Jetzt ja zumindest Chemnitz die Kulturhauptstadt Europas geworden. Don Pablo Mulemba vom Podcast Springerstiefel. Den Link zu der Sonderfolge packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Shoutout Chemnitz.
Danke dir.
Danke euch.
Wir kommen zu einer Frage, bei der ich mir ehrlich gesagt gewünscht hätte, dass man sie überhaupt nie in einem News-Podcast stellen muss. Aber here we are. Könnte es sein, dass es einen richtig großen Krieg in ganz Europa geben könnte? Also, dass die Ukraine nur der Anfang war und Russland wirklich bald auch die NATO angreifen könnte? Zumindest lese ich das immer mal wieder gerade von MilitärexpertInnen wie Carlo Massala oder Claudia Major. Die waren spätestens seit der Münchner Sicherheitskonferenz am letzten Wochenende sehr offen davor. Und auch diese Woche gab es ja wieder ein paar krasse Meldungen, die mich jetzt nicht unbedingt zuversichtlich machen. Also Donald Trump zum Beispiel, der hat sich ja mit mehreren Statements meiner Ansicht nach eher auf die Seite Putins gestellt, wenn er sowas sagt wie, dass der ukrainische Präsident Zelensky ein Diktator wäre oder dass die Ukraine die Schuld hätte, dass der Krieg so lange dauern würde, was ja absurd ist. Und für viele stellt sich jetzt eben die Frage, inwieweit die USA überhaupt noch bereit wären, Europa zu verteidigen oder ob Europa das auch alleine könnte.
Wir wollen jetzt schauen, wie bedrohlich ist die Situation wirklich? Was bedeutet das alles? Müssen wir uns jetzt wirklich Sorgen machen oder gibt es da noch friedlichere Auswege? Darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Wiegold. Er ist Journalist mit den Schwerpunkten Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Hi, Thomas.
Ja, hallo.
Hi.
Trump, der will ja Verhandlungen gern mit Putin führen, um den Krieg in der Ukraine möglichst schnell zu beenden. Das klingt ja irgendwie erstmal gut, dass so ein Krieg beendet wird, beziehungsweise dass es eine Aussicht gibt, dass er beendet wird. Warum sind da Sicherheitsexpertinnen darüber nicht so glücklich?
Ja, weil kein Mensch so richtig weiß, was Trump eigentlich meint, wenn er sagt, diesen Krieg beenden und zu welchen Bedingungen. Mhm. Also einen Krieg zu beenden, wenn sozusagen eine Seite gewinnt oder ein sogenannter Diktatfrieden, also zu sagen, die russische Seite kriegt all das, was sie schon erobert hat in der Ukraine, und das nennen wir jetzt Frieden, ist für die Ukrainer natürlich kein Frieden. Erst recht nicht, wenn die noch weitergehenden Vorstellungen des russischen Präsidenten umgesetzt werden. Der will ja eigentlich die ganze Ukraine. Also stellen wir uns den Extremfall vor, Putin und Trump sagen, ja, Putin gehört die ganze Ukraine, und dann endet der Krieg. Ist auch eine Beendigung, aber es ist kein Frieden.
Aber ist das nicht so ein Worst-Case-Szenario? Weil wenn jetzt Verhandlungen kommen, dann wird es doch irgendeine, also wahrscheinlich wird die Ukraine Gebiete abgeben müssen. Aber ist das nicht dann trotzdem vielleicht irgendwann stabil?
Naja, wir müssen mal gucken, wer verhandelt denn? Und da sind wir beim Kern des Problems. Bislang ist nur die Rede davon, Russland und die USA verhandeln. Nicht etwa die Ukraine. Wer führt den Krieg oder wer wehrt sich gegen den Aggressor? Die Ukraine. Also über die Ukraine hinweg zu verhandeln und am Ende zu sagen, hier, nimm dieses Ergebnis hin, das ist ja keine Verhandlung. Also die ganze Form dieser Gespräche, Verhandlungen kann man ja noch gar nicht sagen, dieser Gespräche, die der amerikanische Präsident da initiiert hat, die gibt doch großen Anlass zur Sorge. Zusätzlich zu dem, was Julika gerade gesagt hat, wie stehen denn die USA inzwischen zu der Verpflichtung in der NATO, in diesem Bündnis zu einer gemeinsamen Verteidigung? Das ist ja dann der nächste Schritt. Also führt Trump Gespräche mit Putin, gibt dem so viel er will oder einen möglichst großen Anteil der Ukraine, sieht gleichzeitig zu, dass Europa auf sich allein gestellt ist. Das sind doch all die Aussichten, die einem Sorgen machen.
Das ist ja dann auch die Argumentation, die ich immer wieder höre, so, dass falls es jetzt dann zu einem Frieden kommen würde, also dass da irgendeine Einigung herbeigeführt wird, dass dann Putin natürlich irgendwie Gebiete bekommen hat, weiß, es lohnt sich offenbar, Länder anzugreifen und dann halt entweder mit der restlichen Ukraine weitermacht oder dann auch früher oder später zum Beispiel ein Land im Baltikum angreifen würde. Ist das denn aber realistisch, habe ich mich halt gefragt, weil ja, wir haben ja jetzt auch gesehen, dass 3 Jahre lang Russland sich schon auch ein bisschen die Zähne ausgebissen hat an der Ukraine so und dass da die Verteidigung viel stärker war, als man dachte und dass das russische Militär vielleicht doch gar nicht so modern ist und schlagkräftig, wie man vielleicht gedacht hat. Also ist es überhaupt stark genug, um auch die EU anzugreifen? Das ist ja schon auch eine andere Nummer, oder?
Das ist eine andere Nummer. Wir müssen aber auch sehen, es gibt ja auch von russischer Seite immer wieder Erklärungen, öffentliche Aussagen. Man möchte eigentlich zurück zu dem, was, naja, man könnte fast sagen, Großrussland war oder die ehemalige Sowjetunion. Also quasi ein Menschenrecht auf die Gebiete, die heute nicht mehr dazu gehören. Und da insbesondere die baltischen Länder, Estland, Lettland, Litauen. Und da muss man sehen, das ist ein wesentlicher Unterschied zur Ukraine. Diese 3 Länder sind erheblich kleiner, militärisch erheblich schwächer und bei einem Angriff nicht überlebensfähig ohne die Hilfe der NATO. Deswegen wollten die ja auch, nachdem sie wieder unabhängig geworden sind von der Sowjetunion, deswegen wollten die ja so schnell wie möglich in die NATO. Diese sogenannte NATO-Osterweiterung ist ja nicht so passiert, dass die NATO gesagt hat, haha, wir gehen jetzt nach Osten, um die Russen zu ärgern, sondern umgekehrt. Diese Länder haben gesagt, wir wollen in dieses Bündnis, wir wollen sozusagen die starken Freunde haben, die uns helfen, die uns beschützen, wenn es Ärger mit Russland gibt. Und genau diese Situation droht. Und das ist eigentlich die Befürchtung. Und dann stellt sich die Frage, wenn Russland sagt, das ist noch nicht mal ein großer, groß angelegter Angriff auf Europa insgesamt, auf die EU, auf Deutschland oder was auch immer, sondern Russland nimmt einfach Teile eines baltischen Landes ein. So, was passiert denn dann? Dann müsste theoretisch in der NATO diese Beistandsverpflichtung greifen. Aber da gibt es so ein Bonmot, das ist aus den 1950er Jahren. Es gibt zwar diese Beistandsverpflichtung in der NATO, aber jedes Land entscheidet selbst, wie es dieser Beistandsverpflichtung nachkommt. Ob es nun ein Beileidstelegramm schickt oder eine Panzerdivision.
Und was ist Ihre Prognose? Wie würde denn die NATO reagieren?
Ja, das ist jetzt genau das Problem und die Befürchtung, die die jetzige aktuelle Situation so brandgefährlich macht. Die Befürchtung ist ja zunehmend, dass die USA dann sagen würden, naja, Entschuldigung hier für irgendein kleckerles Land im Baltikum, dafür sollen wir einen großen Weltkrieg riskieren, wir sind doch nicht blöd, also wir machen gar nichts. Und damit wäre die NATO eigentlich erledigt, denn wenn diese Beistandsklausel nicht greift, weil das wichtigste und größte Mitglied sagt, nö, ist nicht unser Ding, dann hat sich die NATO von selbst erledigt. Da muss Trump gar nicht austreten übrigens. Es war ja immer befürchtet worden vor der Wahl, er könnte ja, wenn er Präsident ist, den Austritt aus der NATO erklären. Muss er gar nicht. Er kann einfach durch so verwaltungstechnische Dinge, wir schicken halt keine Soldaten, das gleiche Ergebnis erreichen.
Aber dann nochmal so ganz allgemein gesprochen, weil ich jetzt wirklich so diese Interviews irgendwie mehrfach gelesen habe und schon gemerkt habe, das macht was mit mir so. Ich bin da schon irgendwie sehr sorgenvoll gewesen, dass halt wirklich irgendwie der Krieg irgendwie immer näher an uns ran. Ich glaube, manche Experten sagen auch, das ist gar nicht mehr so Jahre entfernt, sondern nur noch ein paar Monate und so. Ist das denn wirklich, also müssen wir uns so aktiv Sorgen machen? Wird das was sein, was so in der nächsten Zeit wirklich passieren könnte, dass Deutschland oder ja, irgendwie deutsche Soldaten in einen Krieg verwickelt werden?
Also wir müssen da so ein paar Dinge differenzieren. Die Bedrohung wird immer größer, ja. Ob das nun auch heißt, dass es wirklich immer reeller wird, das hängt auch davon ab, wie Europa, nicht nur Deutschland, aber auch Deutschland auf diese Bedrohung reagiert. Also in Schockstarre zu verfallen und zu sagen, oh, wir können gar nichts machen, ist da sicherlich die falsche Reaktion. Und du hast vorhin auf die Interviews von Carlo, Claudia und auch von Gustav Gressel zum Beispiel verwiesen, die ja alle gesagt haben, oh Gott, das wird jetzt immer realistischer. Der Punkt ist natürlich, es wird immer wieder eine Jahreszahl genannt, 2029, habt ihr vielleicht auch schon gehört, wo Politiker und Militärs sagen, da könnte ein russischer Angriff auf die NATO drohen. Die Jahreszahl ist aus Geheimdienstinformationen und so weiter eigentlich rechnerisch abgeleitet, weil da ist die Prognose, dann sind die russischen Streitkräfte wieder so stark, wie sie vor Beginn der Invasion in der Ukraine waren. Auch wenn die weitergeht, trotzdem sind sie personell, materiell genauso stark. Das ist eine Extrapolation, würde man sagen, im Mathematikunterricht. Ne? Wir schreiben die Zahlen einfach fort. So, und dann gibt es die andere Befürchtung, wo es dann heißt, naja, dadurch, dass die USA immer deutlicher auf Distanz zu Europa gehen, wenn nicht sogar auf Konfrontation, wird natürlich für die russische Regierung, für den russischen Präsidenten die Einschätzung immer wahrscheinlicher, die sind jetzt schon schwach, also sollte ich jetzt etwas tun. Wie gesagt, noch nicht mal nicht den großen Panzerarmeeangriff, aber sowas wie hybride Kriegführung, die ja schon läuft, sowas wie ein Vorstoß irgendwo im Baltikum, vielleicht auch an der finnischen Grenze, weil die Finnen stellen sich auch auf sowas ein. Die sagen, wir sind jetzt in der NATO, deswegen wollten sie ja auch in die NATO. Also die Welt wird gefährlicher, ja. Ob man in Panik verfallen soll, muss jeder aufpassen. Ich muss auch aufpassen, nicht in Panik zu verfallen und zu sagen, um Gottes Willen, wir können nichts tun.
Genau, das wäre dann unsere nächste Frage gewesen. Du hast gesagt, wir sollen jetzt nicht in Schockstarre verharren. Was wären denn die Lösungen? Wie könnte zum Beispiel Deutschland oder die EU oder die NATO, wie könnten die das dann eigentlich verhindern, dass es dazu kommt, zu 2029 einen neuen Krieg?
Also jetzt kommt der Punkt, wo es dann einen Shitstorm gibt und alle sagen, warum habt ihr den Kriegstreiber eingeladen? Ich bin schon der Meinung, dass die Europäer, und auch Deutschland da, ich gebrauche jetzt das Wort mal, kriegstüchtig und kriegstüchtiger werden müssen, dass also die Bundeswehr, aber auch andere europäische Streitkräfte stärker in der Lage sind, einen Gegner abzuschrecken. Ganz bewusst sage ich jetzt konventionell abzuschrecken, also unterhalb der Schwelle von Atomwaffen, immer in der Hoffnung, dass man, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, die immer unterhalb dieser Schwelle führen kann, dass es eben nicht zu einem Atomkrieg kommt, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, denn wenn das beginnt, dann haben, glaube ich, alle verloren. Gut, aber wenn wir jetzt sagen, auf einer konventionellen Ebene, ja, auch die Bundeswehr befähigen, da abzuschrecken, zu agieren, was unter anderem heißt, mehr Geld reinstecken, Beschaffungen beschleunigen. Wir haben ja gesehen, seit dieser Zeitenwende, die der noch Kanzler Olaf Scholz jetzt vor fast 3 Jahren ausgerufen hat, ist zwar viel Geld ausgegeben worden. Das sind alles Beschaffungen, Gerät, was bestellt wurde, aber erst in den nächsten Jahren geliefert wird, weil so ein Panzer, ein Flugzeug, ein Kriegsschiff, das steht ja nicht im Laden oder nicht beim Händler auf dem Hof, sondern das wird jetzt bestellt und 3, 4, 5, 6, 7 Jahre später erst geliefert. Also da muss sich einiges ändern, auch in dem, was schneller geht. Es muss ein Umdenken sein. Es gibt so zum Beispiel den Punkt, in der Ukraine sehen wir, wie Drohnen, kleine Drohnen, das Kriegsgeschehen völlig verändert haben. Kleine Drohnen mit Granaten drunter, mit Sprengsätzen, was auch immer. Wenn man jetzt die Frage stellt, wie viel solcher Drohnen hat denn die Bundeswehr? Die Antwort ist einfach, 0. Also von dem Waffensystem, was eigentlich in der Ukraine mit eins der wichtigsten ist, gibt es in der Bundeswehr nichts und in anderen westlichen NATO-Streitkräften auch wenig bis nichts. Also das sind alles Dinge und da geht es noch nicht mal um große Summen, die dafür ausgegeben werden. Das sind vergleichsweise kleine Geräte, aber es ist eine andere Denke und die muss, glaube ich, auch sehr schnell passieren.
Aber kommen wir da nicht voll in so ein Wettrüsten? Also ich musste, okay, ich habe vielleicht gerade eine Serie geguckt, wo es um den Kalten Krieg geht. Vielleicht bin ich da so ein bisschen beeinflusst, aber wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, oh Gott, dann ja, Wettrüsten einfach. Ne? Alle kaufen sich Waffen, um die anderen abzuschrecken.
Wir hatten dieses Wettrüsten im Kalten Krieg. Da ging es dann aber um andere Systeme. Da ging es ja bis hin in die atomare Aufrüstung und Nachrüstung und eigentlich im Wesentlichen um die Frage, wer hat denn die größeren, dicken Atombomben? Wir sind jetzt, ja, man kann natürlich sagen, gut, wir sind in diesem Wettrüsten, aber auf russischer Seite passiert diese Aufrüstung ja. Also Wettrüsten impliziert ja, es gibt gar nicht so viel, aber der eine macht ein bisschen mehr, dann macht der andere, legt was drauf und jeder legt was drauf und dann wächst es immer weiter. Ich behaupte, wir befinden uns in der Situation, dass eine Seite, nämlich Russland, schon in diesem Aufrüstungsprozess ist. Und wir uns der Frage stellen müssen, wie gehen wir denn damit um und wie reagieren wir darauf? Und ein Wort möchte ich noch sagen, ich denke, das Thema müssen wir unbedingt ansprechen, gerade bei den HörerInnen, die ihr habt, altersmäßig. Was ist denn mit einer Wehrpflicht möglicherweise in diesem Zusammenhang? Und wir werden diese Debatte nach der Bundeswahl verschärft sehen. Es wird, ich sag mal so, es wird eine Wehrpflicht in irgendeiner Form vermutlich geben müssen, weil mehr Gerät bedeutet auch mehr Leute, die es irgendwie bedienen. Und dann kriegen wir natürlich die Debatte, kann man mehr Freiwillige mobilisieren? Wenn man es verpflichtend macht, bleibt man dabei, wie früher, nur Männer heranzuziehen? Muss man darüber nachdenken, ob man auch Frauen einbezieht? Was zum Beispiel die Schweden machen oder die Norweger? Ich weiß es nicht, aber machen wir uns klar, wir werden nach der Wahl eine Debatte übers Geld für Rüstung haben und eine Debatte über Wehrpflicht und Personal.
Ich finde das so verrückt, dass das dann nach der Wahl halt debattiert wird. Und wie wäre es denn, sowas vor der Wahl zu debattieren?
Ja, hätte ich eigentlich auch erwartet, aber es war vor der Wahl, bei allem, was ich so mitbekommen habe, wo ich reingehört habe, nicht wirklich ein Thema.
Nee, null. Aber ja, wir werden sehen, was passiert. Und wir werden natürlich immer weiter einordnen, weil ich glaube, gerade bei solchen Themen, die auch schnell Emotionen, Ängste und so auslösen, es ist total wichtig, Einordnung zu geben. Und deswegen vielen Dank, Thomas Wiegold. Wir drehen nochmal eine kleine Runde. Kurz News. Birkenstocks sind keine Kunst. Das hat der Bundesgerichtshof am Donnerstag entschieden. Birkenstock hatte nämlich unter anderem gegen Tchibo geklagt, weil die Firma verhindern wollte, dass andere Firmen ähnliche, meist billigere Sandalen verkaufen dürfen. Weil, wenn das Design Kunst gewesen wäre, dann wäre es damit urheberrechtlich geschützt und andere Marken hätten es nicht mehr kopieren dürfen. Aber das hat eben der Bundesgerichtshof jetzt anders entschieden. Damit gibt es auch diesen Schutz nicht. Und jetzt ist es eben so, dass die Konkurrenz auch weiter Sandalen verkaufen darf, die so ähnlich eben wie diese Birkis aussehen.
In Drogen ist ziemlich selten das drin, was draufsteht, beziehungsweise was verkauft wird. Das hat eine neue Untersuchung der Berliner Charité rausgefunden. Dafür haben die ForscherInnen über 1000 Proben ausgewertet. Die Drogen, die haben die von Drug-Checking-Stellen in Berlin bekommen. Drug-Checking, das heißt ja, ihr könnt mit Drogen zu einer Beratungsstelle gehen und da werden die dann analysiert und das kann im Zweifel eben Leben retten, weil bei der Untersuchung kam raus, in gerade mal 45% der Proben war auch der erwartete Wirkstoff drin, stattdessen andere und teilweise auch gefährliche Stoffe. Als sie die Ergebnisse bekommen haben, haben auch viele der Leute dann entschieden, die Droge gar nicht zu konsumieren oder halt weniger stark zu dosieren. Und das ist halt dieser Ansatz, dass es halt dann Leben retten kann.
Und wir haben noch ein Kurz-News-Update, und zwar zu der Calcha Candela Geburtstagsstory, über die wir hier auch schon mal geredet hatten und ich glaube das ganze Internet mal eine komplette Woche drüber geredet hatte. Die hatten ja so einen, nennen wir es mal Shitstorm, oder Leute haben sich drüber lustig gemacht, weil ein Mädchen sie eben per Insta-DM gefragt hatte, ob Calcha Candela auf ihrem 18. Geburtstag spielen könnte und die Band dann eben total abweisend und auch ja beleidigend reagiert hat. Das waren diese genialen Sätze wie: Weißt du überhaupt, wie viel es kostet, dass wir uns von A nach B bewegen? Oder
würdest du Drake oder Crow fragen?
Genau. Und ja, sie hatte diese Chats dann auf TikTok geteilt und die sind da eben viral gegangen. Calcha Candela hat sich den Fehler eingestanden und haben auch gesagt, die wollen den jetzt aufarbeiten und so. Ich mir dachte so, das ist kein Fehler, den man aufarbeiten muss. Das ist halt einfach peinlich gewesen. So, aber ja. Und jetzt ist auf jeden Fall dieser Geburtstag des Mädchens gewesen und Calcha Candela waren eben nicht da. Dafür wurde die Party von einem Stromanbieter fett gesponsert und der Singer-Songwriter Philipp Dittberner ist aufgetreten. Eigentlich hatte auch Crow versprochen, vorbeizukommen. Der hatte sich nämlich statt Calcha Candela bereit erklärt, ein kleines Konzert zu geben. Jetzt konnte er aber doch nicht. Zumindest hat er aber eine kleine Videobotschaft geschickt.
Alles Gute zum Geburtstag. Ich bin leider nicht da. Wäre ich in Deutschland, wäre ich vorbeigekommen. Versprochen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt alles Gute. Und wenn ich mal wieder in Deutschland bin und du Zeit hast und ich Zeit habe, dann komm rum und dann spiele ich dir das Konzert, was du willst. Alles Gute. Mua.
Stell mal vor, du bist 17, wirst bald 18 und gehst so viral mit deinem eigenen Geburtstag. Wie geil ist es?
Auf Bewerbung später dann schreiben: Ich bin das Girl mit Crow, ja. Weißt du noch? Mit Calcha Candela.
Wirklich, ey.
Und zum Abschluss schauen wir auch nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Und ja, Überraschung, am Sonntag ist es dann soweit. Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Super viele Menschen, die haben Stand jetzt schon per Briefwahl abgestimmt. Wer Sonntag wählen will, kann das dann ab 8 Uhr morgens im Wahllokal tun und bis 18 Uhr dann. Danach beginnen erst die Hochrechnungen. Da wird dann, auch wenn jetzt noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, schon sehr bald und ziemlich genau abgeschätzt, wie das Ergebnis aussehen wird. Am gleichen Abend gibt es dann die sogenannte Elefantenrunde. Da sprechen die Spitzenkandidatinnen der großen Parteien live im Ersten und im ZDF über das Wahlergebnis.
Genau, und dann geht's richtig los mit den Sondierungsgesprächen, heißen die. Da checken die Parteien dann ab, so mit wem koalieren könnte und wie man da vielleicht zusammenkommen könnte und so. Das sieht ja im Moment so aus, als würde nichts ohne die CDU-CSU gehen. Und die muss dann eben entscheiden, mit wem wird sie regieren wollen. Reicht eine Zweierkoalition mit SPD und Grünen? Braucht man eine Dreierkoalition? Mit wem wäre das dann? Wäre das dann schwarz-grün-rot oder wäre es dann zum Beispiel schwarz-rot-gelb? Gelb oder so. Es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Minderheitsregierung wäre tendenziell auch möglich und so. Also es ist alles noch nicht so ganz ausgemacht, was genau passieren wird. Und diese Sondierungsgespräche sind eben immer noch vor den richtigen Koalitionsgesprächen, wo man dann wirklich alle einzelnen Inhalte verhandelt und genau guckt, was will man eigentlich umsetzen in den 4 Jahren, sondern wirklich erstmal so ein Annähern. Das hat bei der letzten Wahl oder nach der letzten Wahl etwa 2 Wochen gedauert, bis so sondiert wurde.
Genau, und wenn das klar ist, wenn dann sondiert wurde, geht es in die Koalitionsverhandlungen, du hast schon gesagt. Dann wird es dann halt nochmal konkreter und der genaue Plan für die nächsten 4 Jahre in der Regel wird dann festgelegt. Zum Beispiel, also was will die Koalition umsetzen und wer bekommt irgendwie welches Ministerium? Das hat 2021 knapp 1 Monat gedauert. Und wenn der Vertrag dann fertig ist, müssen ihn die Parteien noch absegnen. Erst dann wird im Bundestag der oder die neue Kanzlerin gewählt. Und das waren dann letztes Mal 2,5 Monate nach der Wahl.
Genau, also wenn es wieder genauso lange dauern würde, dann März, April, wären wir Anfang Mai quasi, hätten wir eine neue Regierung. Aber genau. Das kann auch viel länger dauern, es kann auch viel schneller gehen und so. Es kommt halt sehr stark auf das Wahlergebnis an und wie schnell sich da die einzelnen Parteien zu einer Koalition zusammenfinden. Ja.
Wir brauchen dann nur nach Österreich gucken, wo es seit... was jetzt 5 Monaten dauert, 4 Monate?
Genau. Ja. Wo es immer wieder auch nach den Sondierungen dann die Koalitionsverhandlungen doch wieder scheitern, weil es dann doch in den Details irgendwie nicht zusammenpasst und so. Das heißt, das ist eine spannende Zeit auch nach der Wahl. Und ihr werdet in der nächsten Woche ganz viel Einordnung von uns hören, wer wie was vielleicht zusammenkommen könnte, weil gerade in den ersten Stunden nach der Wahl kristallisiert sich so die ersten Ideen raus, was so passieren könnte.
Am Montag, also am 24. Februar, ist es genau 3 Jahre her, dass Russland die ganze Ukraine überfallen hat. Für den Montag, da sind jetzt in vielen deutschen Städten Demos für die Ukraine geplant.
Nächste Woche gehen dann auch an ganz vielen Orten in Deutschland die Karnevals- und Fasnachts- und Faschingsfeiern so richtig los. Im Rheinland zum Beispiel, da startet der Straßenkarneval am Donnerstag mit Weiberfasnacht.
Und es könnte sein, dass nächste Woche in manchen Bundesländern die Öffis wieder nicht fahren. Im Moment laufen nämlich Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Und um vor der Bundestagswahl nochmal mehr Druck zu machen, will Verdi jetzt die Streiks nochmal ausweiten. Die Streiks, die im ÖPNV gerade zum Beispiel in Berlin, NRW oder in Stuttgart laufen, die sind erstmal nur bis Samstag eingepeilt. Aber wenn ihr auf Öffis angewiesen seid, dann behaltet am besten im Blick, ob es bei euch zu Hause irgendwie auch weiter gestreikt wird. Das war jetzt auf jeden Fall ein sehr langer Ausblick und damit war es jetzt auch mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns super gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Ich bin Leo, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben ein Infotier in dieser Woche, wie immer. Es ist die Schildkröte. Ciao.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Es ist der spannendste Monat des Jahres. Die Bundestagswahl steht an.
Ob Steuern oder Migration, Außenpolitik oder Klima, bei uns geht es nicht nur um Wahlprogramme, sondern wir sprechen mit den Spitzenpolitikern und Politikerinnen über ihre konkreten Visionen.
Wie wollen zum Beispiel Olaf Scholz, Robert Habeck oder Friedrich Merz Deutschland verändern? Was ist die eine entscheidende Maßnahme, die sie sofort umsetzen würden, um unser Land nach vorne zu bringen?
Bei absoluter Mehrheit geht es darum, was Politikerinnen und Politiker tun würden, wenn sie keine Kompromisse eingehen müssten. Keine leeren Phrasen, sondern echte Ideen.
Ich bin Viktoria Reichelt.
Und ich bin Jan Schippmann.
Jede Woche Dienstag klären wir, was die da oben mit Deutschland vorhaben.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir gehen rein.